Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist Marco Hagemann, einer der bekanntesten deutschen Sportjournalisten. Seine Stimme, Leute, hört euch gleich seine Stimme an, die kennt wahrscheinlich jede und jeder von euch. Ist einfach der Wahnsinn. Wir als Fußballfans, Martin und ich, sind mit seiner Stimme quasi groß geworden. Wahnsinnig gefreut auf Marco Hagemann als Gast.
Ich habe die halbe Folge mit geschlossenen Augen abgehandelt, weil ich einfach dieses Gefühl von Marcos Stimme haben wollte. Ich habe sie bekommen, wir haben darüber gesprochen, über sein erstes Live-Spiel im Fernsehen, Juve gegen Palermo, seine Europacup-Reise mit Eintracht Frankfurt, sein Verhältnis zu Steffen Freund, kann ich sehr empfehlen, und was er sonst noch alles kommentiert.
Marco hat uns auch privat nah an sich rangelassen, war sehr offen, hat richtig Spaß gemacht. Freut euch auf diese Folge mit Marco Hagemann.
Voll auf die Glocke. Haut drauf, Freunde. Glocke aktivieren, Kommentare schreiben, teilen. Wir für euch, ihr für uns.
Martin, wie macht nochmal eine Glocke?
Boink, boink.
In dem Sinne, viel Spaß.
Viel Spaß.
Ja, herrlich, da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Menzels Podcast. Wir haben gerade schon gesprochen, Martin und ich. Wir müssen heute aufpassen, dass es nicht zu nerdig wird. Weil wir heute jemanden zu Gast haben, wo Martin und ich, glaube ich, sagen würden, ja, also ich kann von mir sagen, es ist so ein bisschen so ein Fanboy-Moment. Wir hatten ja schon viele hier, aber wenn ich als so ein Fußballenthusiast jemanden hier habe, dessen Stimme ich schon so oft gehört habe, wenn ich Fußball spiele oder auch Tennismatches gucke, dann ist das für mich schon cool heute, dass er hier ist. Wir haben heute, warte mal, Martin, du bist ja auch hier. Martin, moin.
Moin Abend, grüß dich. Ich mach ruhig weiter. Ich folge dir.
Und wir haben heute Marco Hagemann zu Gast. Marco, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Grüße euch beiden. Hallo.
Moin Marco. Ja, ihr merkt schon. Also vielleicht ist das mal eine Folge Augen zu und einfach Stimme genießen. Ich werde jetzt wahrscheinlich mit geschlossenen Augen hier durchgehen durch die Stunde. Marco, schön, dass du da bist. Wir haben bei dir viele erste Male, du als TV-Kommentator, erinnerst du dich noch an dein erstes Mal live im Fernsehen kommentieren? Du kriegst jetzt aufs Ohr 3, 2, 1 und wir sind live. Erinnerst du dich an den Moment?
Selbstverständlich. Das wird für immer unvergessen bleiben. Ich erinnere mich sehr gut daran, jetzt nicht an jedes letzte Detail des Fußballspiels, das ich damals kommentieren durfte. Aber es war September 2004 und das Spiel hieß Juventus Turin gegen US Palermo, gegen die Rossoneri. Warum? Weil sie damals da in diesen rosafarbenen Trikots gespielt haben, die Jungs aus Palermo. Ich erinnere mich sehr gut daran, damals für Premiere war das erste Live-Spiel, das ich kommentieren durfte. Erinnere mich sehr gut daran, wie ich in dieser sogenannten Kommentatorenbox saß und ich glaube, es waren Minimum 20 DIN A4 Zettel, die vor mir lagen, mit sämtlichen Zahlen, Daten, Geschichten, von denen ich also meinte, die könnten wichtig werden für dieses Fußballspiel, und habe, glaube ich, damals hier und da auch den Überblick verloren, wo was steht auf diesen Zetteln. Also komplett unstrukturiert, unorganisiert reingegangen in dieses Fußballspiel. Erinnere mich sehr gut daran. Ich glaube, Endergebnis war 2-1, 3-2, so in der Richtung. Also es war schon sehr, sehr spannend, dieses Fußballspiel. Und das wird ja eine Partie bleiben, ein Moment bleiben, der immer in meinem Kopf bleibt. Und wenn ich gefragt werde, was sind denn so die Highlights bis dato gewesen, dann ist dieser erste Live-Kommentar damals für Premiere immer in den Top 3.
Und warum war es ein italienisches Spiel?
Ich wurde so eingeteilt. Also das damals hatte Premiere, also jetzt Sky, die Fernsehrechte an der italienischen Serie A. Damals ja noch, 2004, sehr, sehr viele auch internationale Fußballrechte wie spanische Liga, Serie A, wie die Premier League in England. Mhm. Es gab ja auch noch WM-Qualifikationsspiele aus Südamerika, sogar auch die südamerikanische Liga hatten wir mit Brasilien, Argentinien. Also da waren sehr, sehr viele Fußballrechte damals bei Premiere. Und dann hieß es, komm Marco, Serie A. Ich mit meinem nicht vorhandenen fließenden Italienisch, okay, kriegen wir hin. Ich versuche mein Glück und deswegen war es dann Juventus gegen Palermo.
Aber dieses erste Spiel, sagst du, das war in der Kommentatorenbox. Das heißt, du saßt da irgendwo in so einem kleinen Ding, hast auf einen kleinen Fernseher geguckt und hast es kommentiert. Hat das in dem Moment das Ganze für dich abgeschwächt? Also so ein bisschen so entromantisiert, dass es nur vom Fernseher war und nicht im Stadion?
Nein, überhaupt nicht. Also ich war ja glückselig damals, als ich dieses Spiel kommentieren durfte. Also das erste Mal 90 Minuten, da ging ja in dem Moment ja auch ein Traum in Erfüllung. Ich war ja schon 4 Jahre beim Fernsehen, sprich beim DSF, Deutsches Sportfernsehen. Da gab es ja auch schon viel internationalen Fußball mit der damaligen Sendung La Ola. Die Jan Henkel moderiert hat. Wir hatten natürlich auch da Bundesliga pur beispielsweise, Hattrick, die zweite Liga beim DSF, für alle, die das nicht mehr so kennen, jetzt Sport 1. Und dass dann damals der damalige Sportchef von Premiere mich anrief und sagte, hast du nicht Lust, zu uns zu kommen, um Fußball zu kommentieren? Da war mir das total egal, ob es da jetzt in der Kommentatorenbox ist oder, also ich hätte das auch, keine Ahnung, in sämtlichen Räumen, glaube ich, kommentiert. Wenn sie gesagt hätten, du musst dahin, dann wäre ich auch dahin gegangen oder hingefahren. Das hat sich genauso toll angefühlt und hatte nichts Entromantisierendes, ganz im Gegenteil, weil da ging es einfach darum, wow, jetzt darf ich tatsächlich 90 Minuten über Fußball erzählen. Und mal gucken, wie es wird. Ich wusste ja selber nicht, wie es wird.
Und lass uns mal kurz bei diesem ersten Spiel bleiben. Gab es da Momente oder Situationen, in denen du dachtest, jetzt darf ich mir keinen Fehler erlauben? Kann man das spezifizieren? Was sind eigentlich Fehler in deinem Business?
Naja, soweit ich mich noch erinnern kann, dazwischen liegen jetzt so ein paar Fußballspiele mehr, die ich kommentiert habe. Ich glaube, man versucht natürlich jetzt erstmal A, die Spieler zu erkennen auf dem Fernsehbild, das man ja hat. Also das ist das identische Fernsehbild, was dann auch die Zuschauer dann gesehen haben. Also man versucht, die Spieler zu erkennen. Man versucht, ja, sich selbst erstmal zu finden, weil das ja ein komplett erstmal neues Terrain für mich war. Also sprich, wann setze ich irgendwelche Geschichten ein? Ich habe erstmal versucht, das waren so Ratschläge, die ich dann mitbekommen habe. Mach erstmal Play-by-Play, wie es heißt. Also kommentier das, was du da siehst, auf dem Platz, ohne jetzt irgendwie groß ausschweifend zu werden. Und dann versucht man, die Spieler zu treffen und irgendwie so sein Fußball-Know-how, von dem man meinte, okay, das war schon ganz gut, irgendwie dann zu platzieren, um da schnell dran zu sein oder versuchen, Geschichten, die man angestoßen hat, schnell zu beenden, um nicht eine Geschichte zu erzählen, während gerade Spieler XY ein Tor schießt. Das wäre dann vielleicht ein bisschen fatal. Also da geht man ganz vorsichtig ran und tastet sich ran, weil nochmal, man muss sich erstmal selbst kennenlernen und selbst erstmal ein Gefühl entwickeln, wie gehe ich an so ein Fußballspiel ran, wie komme ich damit zurecht, wie und wann platziere ich Dinge, die ich auf meinen Zetteln damals geschrieben habe, obwohl ich ja die vielen Dinge gar nicht so schnell gefunden habe, weil ich nicht mehr wusste, wo sie standen.
Du, ich habe 2001 tatsächlich auch ein Praktikum gemacht beim DSF. Ich weiß gar nicht, ob wir uns da vielleicht dann irgendwie über den Weg gelaufen sind. Du bist erst 2000 da angefangen, ne, oder?
Ja, genau. Ja, beim DSF News Center, also Sportnachrichten.
Ja, und ich weiß noch, ich erinnere mich deswegen auch so daran, und du wirst gleich wissen, warum ich das erzähle, dass wir damals auch so, wir Praktikanten und Praktikantinnen durften dann auch mal so Spiele kommentieren in so einer Box, einfach um zu, glaube ich, die wollten so checken, ist da vielleicht so ein bisschen eine dabei, der das gut kann. Und ich sprach, glaube ich, und ich dachte auch damals schon, ich kenne mich super aus, ich bin echt der geborene Fußballkommentator. Und dann sprach ich, glaube ich, 30 Sekunden. Das war super frustrierend. Ich glaube, es war jetzt auch nicht so wahnsinnig pädagogisch wertvoll, was mein Chef da gemacht hat. Ah, das wird nichts. Mit deiner Stimme wird das nichts. Und das war für mich in dem Moment Ne? Ich bin dann irgendwie komplett beim Print gelandet. Ich bin meinen Weg gegangen, aber das war so frustrierend, weil ich auch mal dachte, ich könnte das. Deine Stimme war die, deswegen meine Frage, war die relativ schnell klar, dass das dein Kapital mal sein könnte? Ich weiß, gute Stimme reicht nicht, aber die braucht man. Und die hat irgendjemand erkannt, relativ schnell beim DSF, oder wie lief das da?
Mir persönlich war das gar nicht klar, weil es ging mir ja gar nicht darum, sondern es ging mir darum, das war schon relativ früh klar, ich möchte den Beruf des Sportjournalisten ergreifen und jetzt nicht Fußballkommentator werden oder Tennis kommentieren oder welche Sportart auch immer, sondern mir ging es um den Beruf des Sportjournalisten. Und die Geschichte ist ja eine längere. Angefangen ja mit Artikel schreiben, Fotos schießen, bei der Tageszeitung, bei mir in der Heimat. Praktika absolviert bei Radiosendern, auch beim Fernsehen schon damals in den 90er Jahren beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Peter Jensen als damaligen Chef. Ich habe Willi Haag, der ja über Jahrzehnte Biathlon kommentiert hat. Vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere ihn dann schon mal gehört bei den Biathlonrennen kennengelernt. Da gab es so viele Kollegen, Gerd Gottlob, der die Fußballnationalmannschaft kommentiert hat beim NDR, dort kennengelernt. Also das fing ja alles viel, viel früher an, weil ich diesen Beruf des Sportjournalisten erlernen wollte und fühlen wollte. Und wie komme ich dahin? Mhm. Und beim DSF war es dann so, als ich dort ein Praktikum absolvierte, von Januar bis März 2000, da ging es darum, diesen Fernsehbereich noch intensiver kennenzulernen, eben bei den Sportnachrichten im News Center, und wie gehe ich ran, um Beiträge irgendwie auf die Mattscheibe zu bekommen. Und ich habe mich dann einfach ausprobieren dürfen damals. Und dann habe ich auch Beiträge anderer Kollegen mal besprochen und habe mich daran getastet, und ich habe einige Zusammenfassungen im Fußball kommentiert, aber erstmal zur Probe. Mhm. Und dann haben einige gesagt, ja, komm, dann das fördern wir, das hört sich ganz gut an, dann kannst du hier ein bisschen sprechen und dann kannst du auch Beiträge machen und dann kannst du vielleicht auch mal so Zusammenfassungen kommentieren. Also dieser ganze Sportjournalismus von der Pike auf gelernt und nicht hingekommen und gesagt, wisst ihr was, ich habe so eine geile Stimme, weil ich schon so hier und da zwischen 3 und 24 Apfelschorlen getrunken habe in meinem Leben, um meine Stimme weiter zu ölen. Wo kann ich denn hier schon das erste Fußball-Live-Spiel kommentieren? Nee, es ging darum, den Beruf des Sportjournalisten zu erlernen, mit allen Facetten, in allen Bereichen. Und das war mein und ist weiterhin mein großer Traum, den ich da dann doch erfüllt bekam beim DSF und weiter dann über Premiere Eurosport.
Man muss ja kurz sagen, Arndt, auch wenn du damals abgewiesen wurdest, ob deiner Stimme, machst du jetzt heute Podcast. Also mal in Frage stellen, ob das. Vielleicht ist das ja irgendwie. Bist du in der Vergangenheit und versuchst das zu bewältigen, das Thema. Aber bleib dran, also ich mach's gerne mit dir.
Deswegen machen wir beide das zusammen, damit wir einen dabei haben, der eine schöne Stimme hat.
Ja, dankeschön, danke.
Ihr könnt euch beide wirklich, also das könnt ihr euch wirklich sagen, ihr könnt das sehr, sehr gut. Es klingt sehr gut, mit einer gewissen auch Romantik in der Stimme. Gefühl in der Stimme, da könnt ihr euch sehen lassen.
So, vielen Dank, damit beenden wir das hier.
Also, war schön, Marco, ciao. Ziegler zu Sport 1, Fragezeichen, stelle ich mal in den Raum. Aber Marco, das, was du sagst, ist für mich, der liebend gerne Sport guckt, sämtliche Übertragungen, natürlich auch viel Fußball. Es ist mit Sekunde 1, wenn ich sehe oder höre, logischerweise, wer kommentiert, macht es das Spiel 10% geiler oder maximal schlechter? Das ist für mich essentiell. Ich weiß noch früher zu Randzeiten, wenn du wusstest, oh bitte, das Topspiel heute bei Leuten, bitte lass das Werner Hansch sein. Und wenn es dann Werner Hansch war, war es für dich, okay, es kann nicht besser sein. Also das finde ich schon, was die Stimme für ein Werkzeug ist und was das bei Menschen auslösen kann, ist schon essentiell wichtig. Hattest du denn für dich auch dann gerade als junger Kommentator irgendwie ein Idol, wo du dachtest, boah, der macht das aber genial, oder die Stimme, die macht mehr in mir?
Ich habe auch da als Sportjournalist gedacht. Mhm. Und Ich habe ein Vorbild und ich durfte ihn per Zufall vor einigen Wochen noch im alten Jahr kennenlernen, weil wir uns über den Weg gelaufen sind. Und dieses Vorbild ist Dieter Kürten. Und der stand plötzlich im Presseraum vor ein paar Wochen in Mainz, als ich Mainz 05 kommentierte. Wir hatten vorher auch schon mal Kontakt, aber das lief dann über meinen Berater tatsächlich. Und Dieter Kürten schrieb mir dann irgendwann aus dem Nichts auch eine Geburtstagskarte. Und jetzt haben wir uns tatsächlich persönlich kurz kennengelernt. Und wir hoffen, das auch in diesem Jahr dann noch ausufern werden zu lassen. Mhm. Vielleicht bei einem Gläschen Wein oder so. Dieter Kürten war und ist mein Vorbild, weil er ist ja nicht so der Kommentator, der im Kopf geblieben ist, obwohl er ja auch kommentiert hat tatsächlich. Er ist ja eher der Moderator gewesen, den man so weiterhin im Kopf hat beim aktuellen Sportstudio. Und Dieter hat es als wunderbarer Moderator und Journalist immer geschafft, seinen Gästen so viel Raum zu geben, die Gäste wirklich scheinen zu lassen und trotzdem dem Zuschauer Mehrwert zu vermitteln. Und das fand ich immer großartig. Dazu gesellen sich natürlich dann auch großartige Legenden wie Bela Reti, mit dem war ich letztens noch Skifahren in Schladming. Also das ist eine helle Freude, Bela zuzuhören, mit all seiner Erfahrung, mit all seinem Erlebten. Ein wundervoller Mensch, dem ich auch immer sehr gerne zugehört habe. Natürlich bleibt im Kopf Deutschland-Brasilien bei der WM 2014, dieses 7:1. Und es zählt sicherlich auch Marcel Reif dazu, der mit der Sprache so elegant einfach umgegangen ist und noch immer natürlich noch umgeht, weil er ja bei den Kollegen der Bild-Zeitung immer noch Experte ist. Ich glaube, in der Schweiz hat er ja auch noch bis vor kurzem kommentiert in der Champions League. Das sind einfach drei, um die mal zu nennen. Es gibt noch viele weitere tolle Kollegen und Kolleginnen, denen ich sehr, sehr gerne zugeguckt habe, sehr gerne zugehört habe. Ich weiß, es hat auch viel mit Geschmackssache zu tun. Das ist gar keine Frage. Keiner kann jedem gerecht werden, sowohl beruflich als auch privat nicht. Das will ich auch gar nicht tatsächlich. Aber die drei muss ich einfach definitiv nennen, weil sie unterschiedliche Stärken besitzen, Gaben besitzen, aber eben auch immer noch diesen journalistischen Aspekt, den vergesse ich nie. Darum kämpfe ich immer. Ich kämpfe immer um Inhalte, um den Sportjournalismus, die mich wirklich permanent getriggert haben, und zwar im positiven Sinne.
Gibt es, also die Frage hast du schon häufiger gehört, das eine Spiel, nee, Top 3, sagen wir mal Top 3 der Spiele, die du kommentiert hast, für dich auf emotionaler Ebene?
Ja, Juventus Palermo,
das war mein allererstes, genau.
Keine Frage.
Ja.
Dann wird es sicherlich mein erstes Spiel im Stadion sein, dass ich dann kommentieren durfte in der zweiten Liga, Lautern Paderborn, also Betzenberg. Das war sehr erschlagend, weil
ja, cool.
50.000, da kommen noch andere Punkte hinzu beim Kommentieren, auf die man so ein bisschen Rücksicht nehmen sollte, sprich Emotionen, und man sieht alles um sich herum. Da ist es schon wichtig, da irgendwie einen gewissen Tunnel zu finden, um sich nicht nur komplett ablenken zu lassen, weil ich bin ja auch Sportfan, Fußballfan. Und dann lässt man sich schnell auch mal ablenken von emotionalen Dingen. Gehört sicherlich dazu, ich will es ein bisschen weitergreifen, das erste Spiel für RTL, die deutsche Fußballnationalmannschaft, kurz nach der WM 2014, im September 2014 in Dortmund. Also ich sag's mal so in Anführungsstrichen in meinem Stadion, weil ich ja mit Borussia Dortmund von klein auf sympathisiere. Ich kenne da sämtliche Ecken, dort dann das erste Spiel der Nationalmannschaft zu kommentieren, gegen Schottland 2:1 gewonnen. Dazu zählt definitiv Eintracht Frankfurts Europa-League-Sieg in Sevilla gegen die Rangers. Die ganze Reise dahin war irre. Und im Tennis, das darf nicht unerwähnt bleiben, den ersten Grand-Slam-Sieg von Angelique Kerber in Melbourne live vor Ort zu kommentieren gegen Serena Williams. Auch das bleibt ewig in Erinnerung. Also das sind so mal so die 3-4 Highlights. Es gibt aber so viele. Eigentlich ist jedes Spiel was ich kommentieren darf, immer ein Highlight, weil das immer ein ganz großes Privileg bleibt.
Das ist ja, wo du sagst, dieses Thema Erinnerung für mich und ich bin weiter drüber gesprochen, für uns ist diese Europapokalreise der Eintracht, und wir sind beide keine Eintracht-Fans, aber natürlich hat das jeden deutschen Fußballfan total gecatcht. Das ist für mich komplett verbunden mit Marco Hagemann und Steffen Freund, weil ihr uns da quasi so mit durchgeführt habt. Und spätestens mit diesem Spiel in Barcelona war klar, das ist irgendwas Besonderes. Wann wurde dir das bewusst auf dieser Europapokalreise? Wann hast du gedacht, das ist jetzt hier mehr als nur eine Europapokalreise?
Gute Frage. Ich glaube, Barcelona ist schon ja sehr bedeutsam gewesen auf dieser Reise.
Da muss man vielleicht kurz für die Nicht-Fußball-Fans sagen. Ja. Da waren 25.000 Frankfurter im Stadion und es war ein Heimspiel. Und auch im Nachhinein war es ein Riesenbohai darum, dass ganz Barcelona sich wahnsinnig darüber echauffiert hat, warum so viele Frankfurter da waren. Oder waren es sogar noch mehr? Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr waren.
Ja, ja. Ich glaube, die genaue Zahl ist keinem bekannt.
Deswegen ist das so. Und dann hat, hat sich die Eintracht da durchgesetzt gegen Barcelona, genau.
Genau. Das, auf jeden Fall ein sehr bedeutsames Spiel, weil sich dort in Barcelona, im Camp Nou, alles so im positiven Sinne, wie soll ich das sagen, so entladen hat in Barcelona, weil alle Frankfurter Fans in weiß, ob weißer Pullover, weißes T-Shirt, weißes Unterhemd, keine Ahnung, sich auf den Weg gemacht haben in dieses Stadion. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir zum Kommentatorenplatz gegangen sind, um zu proben. Heißt also, läuft technisch alles, können wir alle hören. Man muss sich das so vorstellen, man hat dann halt so eine kleine Toneinheit auf seinem Platz stehen und dann ist man verbunden mit dem Leiter der Sendung, der im Übertragungswagen sitzt. Also hört man alles, geht alles von uns raus in den Orbit und dann hoffentlich in die Wohnzimmer. Das funktionierte alles. Und als wir da rausgingen auf den Platz und ich guckte so ins Stadion und dachte so, ja, die sind ja überall, die Frankfurter Fans. Also auf jeder Ebene der Tribünen, ob oben, unten, in der Mitte, rechts, links. Das war so ein Moment, da habe ich gedacht, irgendwas passiert hier heute. Irgendwas ist anders. Irgendwas ist noch spezieller als zuvor. Ich meine, die Frankfurter Fans sind eh positiv irre gewesen, was sie sich alles so aufgeladen haben mit ihren Auswärtsreisen. Mhm. Das war eh spektakulär. Und als dann Marc-André Ter Stegen den Platz betrat, in Diensten des FC Barcelona, um sich warm zu machen, und er wird ausgepfiffen, das war eine Lautstärke in diesem Stadion. Er sagte ja auch später, ich wusste gar nicht, wo ich war. Also ich dachte, das wäre mein Stadion. Nee, das war nicht dein Stadion mehr in diesem Moment. Ich glaube, ja, also das war schon sehr, sehr speziell, definitiv. Und da merktest du, das kann wirklich sehr weit gehen in dieser Saison für Eintracht Frankfurt.
Und ihr habt das weit getragen, genau wie Arndt gesagt hat. Also du mit Steffen Freund zusammen, das war auch für mich die Wahrnehmung. Ich habe viele Freunde, Bekannte, die durch euch überhaupt auf diesen Zug aufgesprungen sind, weil das so viel Emotionen vermittelt hat, dass ihr den Zugang geschaffen habt für diese besondere Reise. Das Verhältnis zu Steffen Freund, also der Experte an deiner Seite, wie wichtig ist das für dich, einen guten Experten an der Seite zu haben und da wie eine Einheit zu werden, dass das ineinander greift? Weil es gibt auch, so würde ich das behaupten, auch Duos, wo der Experte eher für sich arbeitet und der Kommentator versucht so ein bisschen gegenzusteuern. Aber bei euch war das so, als würden ja zwei Freunde aus der Kindheit eine emotionale Reise machen und alle dürfen mitfahren. Also wie wichtig ist diese Rolle des Experten?
Ich möchte keinem zu nahe zu treten. So etwas wie mit Steffen werde ich nicht mehr erleben. Also das sag niemals nie, aber so etwas ist, glaube ich, einmalig. Ich kann jetzt nur von mir sprechen und ich weiß, wir haben auch nicht nur Freunde gehabt. Nichtsdestotrotz, du hast ein Wort eben auch schon benutzt, wie zwei Freunde. Ja, wir sind auch sehr eng befreundet. Das hat sich natürlich auch entwickelt. Wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, also auch schon vor unserer gemeinsamen Zeit bei RTL. Wir sind ja gleichzeitig angefangen 2014. Steffen hatte damals schon mit Markus Kafka die die Länderspiele begleiten dürfen ohne deutsche Beteiligung, damals bei Nitro. Und dann kam ja die Europa League-Rechte dazu. Wir kennen uns aber noch länger. Er war Junioren-Nationaltrainer, da haben wir uns schon kennengelernt. Ich habe das damals für Eurosport begleitet, als er mit der U17 in Mexiko bei der Fußball-Weltmeisterschaft war. Ich in München, er in Mexiko, und haben dann irgendwann telefoniert, und da hat sich schon etwas entwickelt. Er hat mich eingeladen zu Tottenham und hat mir mal ein Spurs-Spiel an der alten White Hart Lane angeguckt. Also, um das etwas kürzer zu machen, wir kennen uns schon sehr lange, und diese intensive Zeit bei RTL mit der Europa League, es gab ja schon eine tolle Saison mit Eintracht Frankfurt vor dem Gewinn 2019, wir haben so viel miteinander geteilt, wir haben so viel miteinander gesprochen, wir haben auch ein Ritual gehabt vor Spielen, wir haben uns ausgetauscht, ich kenne seine Familie. Wir haben gemeinsame Zeit beim FA Cup schon bestritten, in Zeiten zu Eurosport. Und aus dieser Freundschaft und aus diesem ähnlichen Fußballdenken heraus, weil wir beide Fußballfans auch sind, hat sich eben diese Freundschaft entwickelt und auch diese emotionale Verbindung entwickelt. Und das gibt dir natürlich so viel, und ich habe natürlich Steffen den Raum gegeben. Er kann den Mehrwert bringen. Er ist Fußballlehrer. Er hat selbst auf allerhöchstem Niveau gespielt, sowohl auf Vereinsebene als auch in der Nationalmannschaft. Er weiß, wovon er redet. Er hat sich alles selbst hart erarbeitet. In seiner Karriere war er nie der große Techniker. Sorry, Steffen, aber ist er so, weiß er selber. aber er hat bei Topclubs gespielt. Er ist in der Hall of Fame bei den Spurs. Also ich habe ja auch sehr viel gelernt von ihm. Und er hat auch sehr viel gelernt von mir, und zwar aus der Sicht der Medien, aus der Sicht des Journalisten. Und ich glaube, diese Symbiose, die hat einfach großartig funktioniert, weil wir uns gegenseitig den Raum gegeben haben, gegenseitig respektiert haben, nicht von oben herab kommentiert haben, sondern das Spiel begleitet haben. Und darum ging es ja auch mit dementsprechenden Emotionen. Wir sind emotional geworden, in welche Richtung auch immer, weil dieses Fußballspiel, das ist ja das Wichtigste, uns dieses Gefühl übermittelt hat. Wenn Eintracht Frankfurt nicht so performt hätte, dann würden wir nicht darüber sprechen. Ja. Das ist einfach so. Das Ereignis macht dann den Kommentar. Ja. Nochmal, aber so eine starke Verbindung mit allem drum und dran, was dazugehört, auch außerhalb der 90 Minuten, wird es aus meiner Sicht nicht mehr geben, auch wenn es natürlich sehr viele gute Experten gibt. Nils Petersen, ein großartiger Typ beispielsweise. Sami Khedira, auch Felix Groß jetzt. Aber anders, es ist anders. Die Verbindung ist schon mal eine andere, weil wir eben auch nicht so viel Zeit miteinander verbringen im Moment. Und deswegen wird das außergewöhnlich, wird das immer besonders bleiben. Aber natürlich ist mir das schon wichtig, wenn der Experte weiß, wovon er redet. Und er braucht nicht sagen, die sind jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen, also das ist mein Job. Fühl das Spiel mit, nämlich nicht zu wichtig, sondern erzähl deine erfahrenen Geschichten, erklär dem Zuschauer, wenn du was siehst, auf schnelle und verständliche Art und Weise, warum gerade was passiert, gib mir dein Gefühl weiter. So, das ist mir natürlich, wenn ich mir an einem Experten kommentiere, immer sehr wichtig.
Dürftest,
ich habe ein bisschen ausgeholt jetzt. Ich spreng die Zeit, glaube ich.
Ne? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Du
ich mache vor die Augen zu. Also ich. Ja, genau.
Nein, aber dürftest du, musst jetzt keinen Namen nennen, aber dürftest du einen Experten ablehnen? Wenn jetzt die sagen, nee, du musst heute, Steffen ist abgesprungen, wir setzen dir XY an die Seite, und du sagst, boah, nee, geht gar nicht.
Nein. Also, nein. Überhaupt nicht. Nee. Ich habe übrigens eben in der Reihe auch noch Lothar Matthäus vergessen, Rekordnationalspieler. Das macht auch große Freude mit ihm. Ich sperre meine Lauscher immer sehr weit auf, wenn er erzählt, weil er eben auch weiß, wovon er erzählt tatsächlich. Und auch ein großartiger Mensch, das möchte ich natürlich an der Stelle noch erwähnen. Mhm. Nee, also ich werde niemals einen Experten ablehnen. Nein. Also das schon aus Respektsgründen nicht. Definitiv nicht. Nochmal, manchmal klickt es dann einfach, weil man auch vom Typ her sich ähnelt. Das ist auch da wie im privaten Bereich. Und manchmal ist es dann so, ja, dann komm, wir machen das jetzt professionell, ja. Und es klickt halt nicht so. Ne? Das klickt vielleicht bei anderen dann doch besser und schneller. Da bin ich relativ emotionslos in dem Moment. weil es halt nicht mit jedem, nicht mit jeder dann funktioniert, wie im Privatleben tatsächlich.
Ja. Ich bin gerade so ein bisschen emotional aufgeladen, weil ich das zum einen total geil finde, wie du davon erzählst. Ich würde es mir am liebsten jetzt alles nochmal angucken, dieses Spiel in Barcelona, Frankfurt, das Finale angucken. Und du sagst das mit Steffen, das wird es nie wieder geben. Das ist das weinende Auge. Das ist so dieses, es war so geil, es hat so viel Spaß gemacht. Man würde es jetzt am liebsten nochmal nacherleben. Glaubst du, sowas ist nochmal möglich? Glaubst du, es gibt diese Reisen noch da draußen? Oder glaubst du, der Fußball wird auch immer vorhersehbarer?
Nee, das glaube ich nicht. Also immer noch sind Menschen am Werk, tatsächlich. Und zu Steffen noch eins. Vielleicht gibt es das ja nochmal. Man weiß es ja nicht. Vielleicht finden unsere Wege nochmal zusammen. Da müssen natürlich auch Sender mitspielen. Und Steffen muss Zeit haben vor allen Dingen. Ist ja auch Opa inzwischen und hat auch einen kleinen Enkelsohn, muss sich da auch darum kümmern. Das ist nichts vorhersehbar im Sport und das ist ja das Schöne, weil Menschen am Werk sind und es werden weiterhin Entscheidungen in die eine oder andere Richtung getroffen, falsch und richtig. Wie Spieler, die können so viel vorgegeben bekommen von Trainern, spiel den Ball in dem Moment rechts raus, aber dann in der Sekunde die Entscheidung zu treffen, dann spielt er den links raus und dann das ist eine falsche Entscheidung in dem Moment und es passiert etwas Unvorhergesehenes. Ja. Deswegen, viele erinnern sich vielleicht, da fällt ein Tor in Madrid gegen Borussia Dortmund in der Champions League. Also das kann übrigens auch mal passieren, Materialbruch. So. Oder es fehlt dann ein Tor, kein Ersatztor ist da und es muss erstmal irgendwie hergebracht werden. Nein, also das kann natürlich immer passieren. Das so ist der Sport. Es gibt immer mal Favoriten, die dann stolpern und es gibt Außenseiter, die marschieren und man hat sie gar nicht so auf dem Zettel gehabt und das macht es aus. Und deswegen glaube ich schon, dass wir irgendwann, wann auch immer, in welchem Wettbewerb, in welchem Sport auch immer, so eine Reise durchaus wieder erleben können.
Du hast vorhin gesagt, Steffen und du, ihr seid auch immer noch Fans, Sportfans, Fußballfans. Jetzt war ich auch oder Martin und ich schon in wahnsinnig vielen Stadien immer als Fan. Für mich gibt es immer so zwei Momente, wenn ich ins Stadion gehe, die für mich jedes Mal ein Highlight sind. Einmal, ich komme aus der S-Bahn, aus dem Taxi oder von wo auch immer, steige aus und sehe zum ersten Mal das Stadion. Ist für mich jedes Mal so ein Wow. Vor allem, wenn es ein Stadion ist, wo ich noch nie war. Und dann der Moment, wo ich die Treppen reingehe und ich sehe zum ersten Mal das Innere des Stadions. Dann denke ich mir so, wirklich, es ist jedes Mal so, ich denke, ich nehme mir bewusst Zeit, lasse das weg und denke mir, oh, ist das hier schön. Gibt es diese Fan-Momente für dich noch? Also hast du die noch, wenn du als ich vor kurzem in Sevilla war und ich komme da rein, da war ich mit meinen zwei Söhnen und dann hast du dieses Stadion und dann ist diese Hymne vom FC Sevilla vor dem Spiel für mich die schönste Hymne der Welt. Eine Gänsehaut nach der anderen. Darfst du da noch Fan sein? Also hast du diese Fan-Momente und wenn ja, welche sind's?
Wenn einer sagen würde, das darfst du nicht, dann sage ich, dann mach deinen Scheiß alleine. das nehme ich mir immer raus. Okay. Also da, ja, selbstverständlich. Ich war in Hamburg beim HSV gegen Union Berlin. Es gab eine Choreo, war das 1887. sprich auch Gründungsdatum des HSV, Bundesligaspiel des HSV. Und es gab eine Choreo und es wird gesungen und Simon Terodde steht neben mir, der war für Sky als Experte, als Gast da. Und ich habe da gestanden und habe dieser Hymne gelauscht und mir die Choreo angeguckt und habe zu Simon gesagt, boah, ich hab echt Gänsehaut am ganzen Körper, obwohl ich im Hamburger Volkspark, ich weiß nicht, wie häufig schon war. Ich weiß nicht, wie häufig in Dortmund war. Also gerade die deutschen Stadien natürlich, ich glaube, alle gesehen. Ich glaube, in Elversberg war ich vielleicht noch nicht. Weil da machen wir ja auch Mannschaften hochkommen in die zweite Liga, die hat man noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Mhm. International sowieso. Also ich war dreimal in San Siro und wenn ich ein viertes Mal in San Siro käme, dann würde ich wieder staunend davor stehen und staunend da drin stehen, weil natürlich auch da Erinnerungen kommen an die WM 90, die ich halt ganz klar erlebt habe. Camp Nou, Bernabeu, Anfield, St. James's Park, in Prag, scheißegal wo. Natürlich sauge ich das auf und wenn die Stimmungen halt so großartig sind und das Stadion eine Geschichte erzählt, Seele besitzt und ausstrahlt, dann freue ich mich wie ein kleines Kind. Und dann bleibe ich Fußballfan. Oder wenn ich in irgendwelche Basketball-, Handball-Arenen, Eishockey-Arenen oder ich war beim Night Race in Schladming und die kommen da runter auf so einer blanken Eispiste im Riesenslalom und keine Ahnung, 10.000, 20.000 Menschen drehen durch, dann gucke ich mir das alles an und nochmal, bin dann wie ein kleines Kind und habe Gänsehaut und freue mich, dass ich das erleben darf, welches Privileg ich dann besitze. Und wenn einer daherkommen sollte und sagt, nein, das solltest du aber mal verstecken, dann sage ich, so, danke, das war's, verzieh dich. Also, das werde ich mir nie leben lassen. Nee, um Gottes Willen.
Du hast eben gesagt, du bist dem BVB sehr verbunden. Kommentierst du dann auch Spiele vom BVB?
Ja.
Kurze Antwort. Und ein Grinsen dabei.
Ja, ich darf auch Schalke-Spiele kommentieren tatsächlich. Ich kann das, ich weiß, wohin die Frage jetzt wahrscheinlich abzielt. So, kannst du das überhaupt ausblenden? Ne?
Du bist halt ein guter Journalist, ne?
Da brauche ich keine Frage stellen. Kann ich tatsächlich. Weil es sich gebietet, das zu tun, weil ich da dann doch Profi sein kann. Mhm. Und ich bereite mich auf Borussia Dortmund genauso vor, genauso akribisch und spreche mit Dortmunder Verantwortlichen auch kritisch, weil ich was wissen möchte, weil ich dann Journalist bin, weil es auch, ja, es gebietet sich einfach. Der Zuschauer muss das so erleben, wie er Spiele von Hagemann erlebt, die da heißen, nochmal, Hamburg gegen Köln oder so. Ja. Das kann ich ausblenden. Ja. Okay. Also meine Emotionen kann ich dann da ganz gut mal in die Schublade für die 90 Minuten stecken.
Nimm uns da gerne einmal mit. Marco Hagemann erfährt jetzt, er muss am Samstag ein Spiel XY kommentieren. Wie bereitet sich Marco Hagemann darauf vor? Wie bereitet man sich generell darauf vor? Es wabert immer so, dass man auch so einen Zuflüsterer manchmal irgendwo sitzen hat. Ich erlebe das immer ganz gerne auch beim Tennis, wenn dann irgendwelche Promis eingeblendet werden und der Kommentator ist kurz still und du weißt, okay, jetzt wartet er auf die Anweisung, wer war denn das? Ja. Wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor?
Also ich habe seit Jahren tatsächlich also nur bei RTL Assistenten an meiner Seite, das ist Tobias Gänzler, der auch schon ein paar TV-Auftritte hatte, liegt schon ein paar Jährchen zurück bei Sky. Da gab es mal, wie hieß es denn damals, Samstagnacht oder irgendwie sowas, da war so eine Sportsendung. Oliver Pocher hat sie damals anfangs moderiert tatsächlich. Und da tauchte Tobi Gänzler auf als Dr. Fußball, so der erste quasi komplett Nerd, der die Spiele analysiert. Ein ganz feiner Kerl, hat selbst gut gespielt, sehr gut gespielt in der Wuppertaler Gegend und wir haben uns angefreundet, haben uns kennengelernt, angefreundet so rum und ist seit eh und je mein Assistent bei RTL Spielen und analysiert Fußballspiele vorab. Mhm. Allen voran, wenn es natürlich dann so in der Europa League beispielsweise Mannschaften daherkommen wie Batschka Topola, er hat ein großes System, da kann er auf alle Spiele zugreifen. Das hilft mir natürlich in der Vorbereitung. Schickt mir Spiele rüber, die kann ich mir selbst natürlich dann anschauen. Ja, den gibt es, aber wir hatten nur bei RTL. Und ansonsten kriegen wir vom Dienstleister eine Statistikmappe, 100 Seiten, manchmal mehr. Und dann musst du natürlich erstmal ein bisschen aussortieren, was ist dann in dem Fall für mich wichtig. Mhm. Wo denke ich, das kann ich dem Zuschauer näher bringen und erklären und das ist für den auch wichtig und hat für den Zuschauer einen Mehrwert. Dann natürlich Telefonate mit Kollegen, die täglich bei Verein XY sind, mit Kicker-Kollegen beispielsweise, ich habe ja viele kennengelernt durch meine Moderation des Kicker-TV-Talks bei Eurosport. Und habe da ein tolles Netzwerk aufbauen können, ganz tolle Kollegen oder mit Kollegen von Sky, der große Schlamann beispielsweise, der jeden Tag, und ich glaube, eigentlich lebt er ja auf Schalke, mich mal austauschen kann, wenn es um Königsblau geht, da hat man natürlich ein Netzwerk, ich telefoniere mit Trainern, Vereinsverantwortlichen, da ist sehr viel Arbeit, sehr viele Stunden, die natürlich ins Land gehen und dann nach meinem Empfinden perfekt vorbereitet zu sein auf viele Eventualitäten in diesem Fußballspiel und dann geht's ins Stadion. Also mindestens 70% meiner Arbeit besteht durch Vorbereiten.
Ein großes Thema bei der Vorbereitung, und Martin und ich haben im Vorfeld ein bisschen drüber geschmunzelt, ist ja auch das korrekte Aussprechen von Namen. Und es gibt es nun mal in dieser Fußballwelt sehr viele Zungenbrechernamen, wo man sich dann auch, und wo dann auch die Experten draußen immer meinen, wie hat der den jetzt ausgesprochen? Ich möchte dich mal eine Sache jetzt fragen, ich bin gespannt. Ich habe vor kurzem im Radio ein Spiel gehört. Und ich sagte jetzt mal nicht, um welche Vereine es ging. Und da sprach, und ich wusste, obwohl ich wusste, welches Spiel ich höre, wusste ich nicht, welchen Spieler er meint. Weil er sprach immer von Superaktion von Sanch. Wahnsinn, dieser Sanch, der ist so stark, toll, wie der gespielt hat. Sanch, könntest du dir vorstellen, wen er meint?
Sanch. Also mir fällt natürlich dann nur ein Brasilien, Santos könnte natürlich dann sein. Jetzt überlege ich gerade.
Aber du bist richtig.
Also ich kenne natürlich jetzt
Eintracht Frankfurt.
Eintracht Frankfurt, genau. Torwart, genau.
Ja. Und da habe ich mich gefragt.
Oder Fernandes gibt es ja auch.
Ja, Bruno Fernandes, den kennt man irgendwie. Ja, ja. Aber bei Kauasanch wusste ich noch nicht, dass man den, klar, jetzt lebe ich in Portugal, ich weiß, dass die das tun, aber worauf ich hinaus will, wer sagt dir eigentlich, also was ist jetzt korrekt? Sagt man jetzt quasi eingedeutscht, das ist der Kauas Santos? Oder muss ich jetzt sagen, das ist der Sanch, weil das irgendwie Portugiesisch, die sprechen so aus. Wie entscheidet ihr dann eigentlich, was ist die korrekte Aussprache?
Also hört man sich natürlich, wenn man sich selbst unsicher ist, versucht man natürlich auch zu recherchieren, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Ich finde, also übrigens in anderen Ländern ist es denen egal.
Ist egal, ne? Ja.
Ist es egal. Ja. Also keiner hat in England Schweinsteiger gesagt, sondern halt so, wie es halt passt für die, ne? So. Ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen manchmal die Kirche im Dorf lassen. Tatsächlich. Ja. Ich versuche es schon herauszufinden. Mhm. Steffen war übrigens auch immer dahinterher. Wir mussten dann vorm Spiel den gesamten Kader durchgehen, weil er sagte, du weißt es ja. Ich so, ja klar, ich weiß alles nicht. Also ich versuche es auch manchmal, mich ranzutasten. Und dann hat er sich das immer in Lautschrift so irgendwie auf seine Vorbereitungsunterlagen geschrieben. Mhm. Also ich versuche das herauszufinden. Auch da geht es natürlich um persönliche Drähte und Kontakte, die man da hat. Aber eins zu diesen Portugiesen beispielsweise oder brasilianischen Aussprachen. Der Beste, der es wahrscheinlich kann, ist Bela Reti, weil er eben Portugiesisch fließend spricht. Und ich habe mal mit einem Portugiesen gesprochen. Es lebt einer in Portugal, spricht fließend Deutsch, weil er hier studiert hat, auch gearbeitet hat. Mittlerweile lebt er wieder in Porto. Und ich habe ihn zum Namen Bruno Fernandes gefragt. Wie soll ich, bitte? Mhm. Und dann sagte er, und ich zitiere ihn jetzt, er sagte, kein Portugiese würde dich anrufen, würde dich an den Pranger stellen, würde dich beschimpfen, wenn du ganz normal Fernandes sagst. Weil dieses Fernandes kannst du nicht aussprechen. Kannst du nicht. Weil du bist kein Portugiese. Du hast die Zungenakrobatik nicht dafür. Oder das Timbre oder whatever. Also bleib bei Fernandes und du machst alles richtig. Und das gibt mir natürlich dann die Sicherheit, ja, der wird dann vielleicht von Nantes, so sagt er vielleicht dann selbst, ausgesprochen, aber ich kann es nicht. Aber ich versuche mich dann so ein bisschen wenigstens anzunähern. Mhm. Und dann bin ich total fein damit. Mhm. So gehe ich damit um. Ja, cool. Graffiti. VfL Wolfsburg, damals Stürmer, so ein Hackentor gegen die Bayern, für alle, die sich jetzt nicht so erinnern. Da ganz kurz gesagt, da war mal im NDR Sportclub bei Monika Lierhaus und dann gab es einen Film, und es gab Grüße von seiner Mutter daher noch irgendwie, ich weiß nicht mehr, was sie genau sagte, ich sage es mal, Graffit. Und Monika Leo stellt ihm die Frage, naja, wie werden sie ja nicht ausgesprochen? Graffiti, Graffite, Graffit, so. Und er sagte, ach, ist mir eigentlich egal. Ja, damit ist alles gesagt.
Ja, damit ist alles gesagt. Aber hast du noch so ein Beispiel? So, gibt es noch so einen Namen, wo also Graffiti, auf den wäre ich jetzt nicht mehr gekommen, stimmt? Gibt es noch so einen, wo man immer so gedacht hat, ach, da gibt es 27 Varianten?
Ja, gibt es bestimmt, aber mir fällt jetzt so ad hoc keiner ein. Es gab ja bei Borussia Dortmund Kuba, der Gott sei Dank dann Kuba irgendwann mal benannt wurde, und dann Wojciechowski, sprich mal mit Polen und dann machst du das. Mhm. Dann lachen die dich aus. Mhm. Ja, aber auch da geht es halt. Sag Wojciechowski, alles ist fein und alles ist gut, und du hast es versucht, und deswegen Hut ab, dass du es versucht hast, aber an die 100% wirst du nie kommen. Und dann,
ja, aber das ist genau das. Also wir haben ja hier in Hamburg haben wir auch einen Spieler, da hat sich Lothar Matthäus letztens die Zähne dran ausgebissen und dann geht das direkt viral und das ist so, ja Leute, erstmal selber besser machen. So, ne? Ja. Aber es ist, du stehst halt dann im Fokus und es wird ja heutzutage nur noch nach Schwächen oder Fehlern gesucht, die du ausschlachten kannst, wo ich mir immer denke, Freunde, ich habe im Bekanntenkreis auch Leute, die sagen, ich könnte auch 90 Minuten ein Spiel kommentieren, wo ich mir denke, ja, dann geh mal live on air vor 4, 5, 6, 7, 8 Millionen Zuschauern und mach das mal. So, und dann hör dir mal das Feedback danach an.
Aber gibt halt eine zu große Empörungskultur dann mittlerweile, genau was du sagst. Es wird mehr auf Fehler dann geachtet oder gehofft und dann, dass man da drauf treten kann. Und da sage ich immer, Freunde, also was machen wir denn? Wir reden über Sport. Klar hat es eine Bedeutung, gerade der Fußball weltweit. Aber wenn man jetzt einmal kurz daneben gelegen hat mit der Aussprache oder auch mal, das kann übrigens mal passieren, bei Batschka Topola, ich bleib mal bei dem Beispiel, bei allem Respekt natürlich vor dem Club, dass man auch mal einen Spieler verwechselt. Ja, meine Güte, das ärgert mich ja selbst in dem Moment, weil ich ja versuche, professionell und da gut durchzufliegen und das alles wirklich sauber hinzubekommen. Aber ist es echt so entscheidend? Ist es wirklich dann, wo man sagt, boah, was ist das denn eigentlich für ein Vollidiot? Kann der eigentlich gar nichts oder so? Da muss ich sagen, bleibt alle mal ein bisschen entspannter. Mhm.
Aber gibt es das bei dir, dass du auch Feedback von Spielern manchmal bekommst, dass sie sagen, ey Hagemann, ey, wie du 90 Minuten auf mir da irgendwie rumgehackt hast oder so, das geht nicht, achte mal darauf, dass ich da besser wegkomme oder sowas?
Nö, von Spielern eigentlich nicht. Ich kriege das Feedback dann so von einigen, also ich versuche auch jetzt nicht so die große Nähe zu aktuellen und aktiven Spielern aufzubauen, also immer noch so eine gewisse Distanz natürlich auch. Von Spielern eher nicht. Das erfährt man dann, wenn man im Stadion ist, ne? Und dann merkt man ja, ob es eine ablehnende Haltung gibt oder nicht. Manchmal bekommt man Feedback von Trainern beispielsweise oder von Schiedsrichtern tatsächlich. Also das ist mir schon häufiger passiert. Und dann aber auch auf einem total vernünftigen Niveau, weil wir dann über den Sport diskutieren, über Spielverläufe, aber die vernünftig diskutieren und jeder kann seine Meinung und seine Sicht der Dinge transportieren. Darüber wird dann gesprochen, ob man dann auf einen Nenner kommt oder nicht. Das ist ja der Sport. Ja. Man sieht Dinge anders, man interpretiert Dinge manchmal anders, menschlich, sage ich dann immer. Und dann ist alles fein. Und das ist ein schöner Austausch. Das würde ich mir immer so wünschen. Das ist so eine wunderbare Diskussionskultur, die man dann miteinander entwickelt. Mit ganz großem Respekt voreinander, was ich immer so erfahre, auf Augenhöhe. Und das ist toll.
Es wird gerade ja viel diskutiert über das Thema Sicherheit im Stadion. Ne? Und wie die Fans sich verhalten. Pyros, ja, nein. Fühlst du dich immer sicher im Stadion? Oder hattest du schon mal Angst?
Also zum ganz, ganz großen Teil fühle ich mich sicher. Ein bisschen schummrig ist es mir mal geworden. Auch da Eintracht Frankfurt bei Olympique Marseille. Also die Frankfurter Fans, also es war schon vorm Stadion schon so ein bisschen mulmig, weil auch Fans Marseille nicht so, sagen wir mal, zu den entspanntesten gehören. Also nicht die Hardcore-Jungs auf jeden Fall dazu nennen. Da wurde schon mit irgendwelchen Feuerwerksraketen um sich geschossen und es hat nur geknallt. Und als dann, weil der Frankfurter Fanblock, das ist auch irre gewesen, im Velodrom, direkt neben, wir haben ja eigentlich zwei Fantribünen, die Marseille-Fans, also hinter beiden Toren, und die eine Hardcore-Seite war genau neben dem Fanblock von Eintracht Frankfurt und dort standen auch Kinder mit drin und Frauen und Männer. Ich will da gar keine Unterschiede machen, weil es geht um die Gesundheit, schlicht und ergreifend, die da geschützt werden muss. Und als ich dann die Feuerwerksraketen gezielt sah, die vom Marseille-Block da reingeflogen sind, in den Frankfurter Fanblock, da wurde mir echt mulmig, weil das ist auch nicht so weit weg von uns gewesen. Und da hat man schon so ein bisschen... Angst ist das falsche Wort, aber man war ein bisschen besorgt, ein bisschen mehr sogar. Und da ist ja auch was passiert. Es gab Verletzte, auch im Frankfurter Fanblock, allen voran. Das war nicht schön. Das ist Gott sei Dank eine ganz, ganz große Ausnahme. Ich glaube, wir haben Zeiten erlebt. In den 80ern beispielsweise, Hooligans ist das Stichwort, da ging es natürlich noch mehr zur Sache. Ich glaube, das ist schon im Stadion ist es schon sehr, sehr sicher inzwischen.
Marco, hast du ein absolutes Wunschspiel, egal ob Fußball, Tennis, was auch immer, was du gerne noch kommentieren wollen würdest?
Ach, ich tue mich da immer so ein bisschen mit schwer. Klar, also ich habe auch in meinem Leben noch viele Ziele und Wünsche. Ob die mal so in Erfüllung gehen, weiß ich nicht. Im Sport, mir ist es tatsächlich, also den Wunsch, den ich habe, ist, dass ich das noch ein paar Jahre machen darf. Dass die Verantwortlichen, egal bei welchem Sender, ich bin jetzt bei RTL und bei DAZN und bin da ganz happy, weil ich schon sehr, sehr lange dort bei diesen beiden Sendern bin, dass sie weiterhin auf mich zählen und mich einsetzen. Darüber würde ich mich am meisten freuen, weil es ist mein Traumjob. Ich liebe das, was ich tue. Ich lieb einfach diesen Sport, den Fußball, aber auch viele andere Sportarten und gucke mir ja viel an. Und wenn ich dann ein paar Fußballspiele, Tennismatches kommentieren darf, weiterhin in Zukunft, dann ist mir ein spezielles Duell oder ein spezielles Finale ist mir erstmal gar nicht so wichtig, sondern ich freue mich, dass ich weiterhin viel reisen darf, viel erleben darf, viele Menschen kennenlernen darf. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil es geht nicht um mich tatsächlich. Mich würde es freuen, wenn vielleicht irgendwann einer auch hier bei euch im Podcast sitzt und sagt, so wie ich über Bela Reti gesprochen habe, weil er ein ganz besonderer Mensch ist, weil fernab seiner Fähigkeiten als Journalist oder Dieter Kürten, wenn darüber würde ich mich freuen, wenn das irgendwann mal einer meiner Kollegen, Nachfolger sagt in einem Podcast oder wo auch immer, auch dass der passte in die Welt und hat das mit Leib und Seele gemacht und dass man das gemerkt hat. Es ist nicht total entscheidend, wie es um meine Person dann in den speziellen Sportmomenten bestellt ist, sondern was die Athletinnen und Athleten vollbracht haben, das ist das alles Entscheidende.
Marco, wenn jetzt Martin und ich dich mal zum Fußball gucken oder Tennis gucken zu uns nach Hause einladen würden, würden wir dir dann...
Ich würde nicht kommentieren, nein.
Würdest du wirklich nicht? Schaffst du das?
Nein. Nein, ja.
Also du guckst dann einfach und ist es, also genau, worauf ich hinaus will. Du guckst mit deinen Kumpels Fußball. Warten die dann da drauf? Marco, sag doch mal was. Oder sagen die, ja, boah, Marco, halt mal die Klappe, guck einfach das Spiel. Ja?
Ja. Ich glaube, die würden genau das sagen. Echt? Ja, also da bin ich, da kann ich mich dann schon sehr sozialisieren und kann auch mich in die Gruppe eingliedern, ohne dann plötzlich in einen Kommentarsprech zu verfallen oder so. Nein. Also da bin ich dann sehr gerne auch Privatmensch. Ich glaube, also meine Freunde würden dann echt sagen, also mal, hast du so nicht alle? Wenn du jetzt auch noch hier anfängst, hast du deine Vorbereitungsunterlagen mit oder wie? Also nein. Also da muss ich das wirklich.
Du gehst auch nur noch mit Steffen Freund zu Kumpels.
Ja, absolut. Also da kann man, da möchte ich mich auch sehr gerne selbst berieseln lassen. Natürlich guckt man anders auf diese Dinge oder sieht natürlich eine TV-Übertragung aus einem anderen Blickwinkel und einem fällt natürlich dann mehr auf als natürlich bekannten Freunden von mir, die jetzt mit TV gar nichts zu tun haben. Ja. Ist ja völlig normal und völlig logisch, aber ich kommentiere echt nicht mit. Nee, ich möchte dann den Sport fühlen, weißt du? Ich möchte den Sport dann auch erleben und mitbangen, mitzittern, mitfiebern mich dann einfach so in diesen Sportgenuss auch treiben lassen.
Es ist auch, da muss ich dir widersprechen, wenn ich mir jemanden zum Tennis einladen dürfte, der auf meinem Sofa kommentiert, dann wäre es Matthias Stach. Also
ja.
Danke. Fußball, danke, Marco, bist du herzlich willkommen. Wenn du das nächste Mal in Hamburg bist, komm vorbei, kommentiere hier bei uns zu Hause. Aber Tennis würde ich tatsächlich Matthias anrufen und fragen, ob der das macht.
Wo wir gerade beim Tennis nochmal ganz kurz sind. Jetzt sind Martin und ich auch echt große Tennisfans. Das hast du gerade gesagt, das eine Spiel, was du mal kommentieren wolltest, das gibt's nicht, weil geht nicht um so. Aber wenn du mal so zurückblickst, Gibt es so das eine Spiel, wo du sagen würdest, oder die beiden Spieler, oh, schade, dass ich die nicht kommentieren würde. So zum Beispiel, keine Ahnung, Agassi gegen Sampras. Ich denke immer gleich, keine Ahnung, ich war früher Andre Agassi mit Stirnband, Radlerhose unterm, ich wollte sein wie Andre Agassi. Gibt es sowas, wenn du so zurückkommst, denkst du, oh, die hätte ich mal gerne kommentiert?
Ja, auf jeden Fall. Also Tennis, Boris Becker, logisch. Mhm. Also wegen Boris Becker bin ich angefangen, Tennis zu spielen. Mhm. Auf dem Hof damals mit irgendeinem, keine Ahnung, Schläger, woher auch immer ich den bekommen habe von meinen Eltern. Mhm. Also, das ist ja gar keine Frage. Boris Becker auf alle Fälle, Steffi Graf natürlich auf alle Fälle. Also Monika Seles, damals diese epischen Duelle, Gabi Sabatini, epische Duelle mit Steffi. Davis Cup in Hartford. Ich bin nachts aufgestanden, als dann Boris natürlich mit dabei war. Ein großartiges Doppel, der auch hatten, immer mit Erik Jehlen zusammen. John McEnroe, mein Gott, was gab's da für geile Spieler.
Geile Spieler, ne?
Pete Sampras, gut, ist schon ein bisschen jünger dann. Da habe ich mal einen Probebeitrag fürs DSF damals gemacht, von einem Wimbledon-Finale mit Pete Sampras. Glaube über 5 Sätze und das wurde mir dann um die Ohren gepfeffert. Gut mir gesagt, was hast du da zusammengeschnitten? Also da müssen wir nochmal anders machen. Ah, okay. Da gab es natürlich super viele, die man da nennen kann. Aus vielen Sportarten im Übrigen. Also da würden wir noch 3 Stunden, glaube ich, drüber sprechen. Da gab es sehr viele, die ich hätte gerne kommentiert, begleitet, kennengelernt. Weil es ja auch eine andere Zeit war. Ich glaube auch noch eine nähere Zeit. Also man ist noch näher rangekommen an die Sportlerinnen und Sportler, an die Verantwortung, an Trainer, an den Manager, weil das die Medienpräsenz ja nicht so wahnsinnig groß war. Man hat viel mehr Nähe dann auch gehabt und musste das ja auch haben, weil Internet so zu gewissen Zeiten gab es halt noch nicht so oder irgendwelche Dienstleister, die dir die Mappen hingelegt haben. Da bist du ja mehr hinabgestiegen ins Zeitungsarchiv und hast dann erstmal geblättert, um dich vorzubereiten. Was ist denn vor 3 Jahren passiert und so weiter. Ich glaube, das war schon eine sehr, sehr spannende Zeit. Auch wenn ich das so von ehemaligen dann Profi-Sportlerinnen und Sportler höre, was die dann so auch mal nach ihrem Wettkämpfen getrieben haben und feiern durften. Steffen hat mir sehr viel davon erzählt zu seiner Zeit, weil nicht jeder ein Smartphone hatte, ne, und Fotos machen durfte und so. Da wäre ich echt gern dabei gewesen. Ja, nach dem Kommentar noch mit dem ein oder anderen vielleicht noch so 2-3 Stündchen zu verbringen. Also das ist schon sehr spannend, ja.
Martin, sag du doch nochmal ganz kurz dein Tennisvorbild. Also ich habe ja schon viele epische Matches mit Martin mehr ausgefochten und ich würde jetzt sagen, du erinnerst mich ja sehr, Achtung, du bist so der Jim Courier auf dem Platz. War das immer so der, den du auch... Ich fand den super, das meine ich gar nicht. Also ist das so, oder wer also ist so dein?
Mir fehlen da einige Zentimeter, aber Goran Ivanisevic war für mich so, wo ich dachte, was?
Wirklich?
So viel Stil, der hatte so viel, der hatte dieses, der hatte was an sich, wo ich dachte, aber so vom Typ, ich bin jetzt nicht der Größte, aber ich glaube, ich bin flink, ich bin schnell, da bin ich eher
Michael
der.
Chang?
Exakt.
Cool.
Exakt.
Geil.
Aber das soll ich noch einen raushauen? Soll ich noch einen raushauen?
Bitte. Einen
raus. Da muss man, also das ist echt was für Ältere, glaube ich. Oder total für Tennis-Nerds.
Ja,
die Katze. Die Katze. Na?
Barberami?
Miroslav Mečić. Die Katze.
Ja.
Also was der, wie der über den
Aber
Platz
das war sein Spitzname.
Geschlichen ist, ja, die Katze, ja.
Geschlichen.
Wie der über den Platz geschlichen ist und wie der die Bälle da, also das war auch ein geiler Spieler, muss ich sagen. Tscheche, glaube ich, Tscheche. Miroslav Miroslav Mečić, so hieß er. Ja, auch cool, aber es gab ja so viele, um Gottes Willen. Also da müssen wir noch, lass uns eine Folge nochmal vereinbaren,
nur über Tennis, ne?
Über Tennis-Giganten.
Ja. Aber spielst du selber, Marco? Spielst du Tennis?
Ja, ja. Also ich spiele Tennis, aber mittlerweile auch. Ist Paddle, eine natürlich. Neue Trendsportart. Paddle, genau. Und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt am Netz im Volleyspiel und deswegen liebe ich natürlich Paddle, weil du sehr viele Bälle als Volley spielst oder als über Kopf oder so. Das mag ich schon sehr, ja.
Also wenn ich Tennis spiele auf Sand, muss ich das T-Feld danach nicht abziehen. Da.
Sehr schön.
Marco, du wärst ein Horrorgegner für mich, sag ich ganz ehrlich mal. Du wärst ein Horrorgegner, der alles zurückbringt.
Der Fühler hinten.
So weiter. Ja, ja. Ach du großer Gott. Also, da würde ich jetzt mittlerweile mit fast 50 nochmal das Temperament des, keine Ahnung, 12-, 13-, 14-Jährigen raushauen, weil gegen so einen wie dich, ich hab's gehasst, der alles zurückbringen kann, da werden bei mir wieder Schläger geworfen. Also das ist fürchterlich. Ganz schlimme Gegner.
Marco, blicken wir mal ein bisschen nach vorne. Auf was können wir uns 2026 bei Marco Hagemann freuen? Was kommt da so?
Ja, ich glaube, ein paar Fußballspiele werden kommen, die ich noch kommentiere. da ist ja noch eine gewisse Fußball-Weltmeisterschaft.
Bist du da auch am Start?
Ja, das ist noch nicht so ganz klar, respektive offiziell. Könnte sein.
Okay, gut.
Könnte sein, aber nicht vor Ort. Das werde ich nicht vor Ort dann begleiten. Mhm. Ich weiß es noch nicht. Also auf jeden Fall ich kommentiere ja auch mittlerweile zweite Liga-Topspiel. Das wird ein dramatischer Abstiegskampf werden. In der Bundesliga gucken wir mal, was so passiert. Also ich freue mich auf das, was kommt. Ich gucke gar nicht so weit in die Ferne. Lebe dann doch lieber im Moment. Hat sicherlich auch persönliche, private Gründe dafür, warum ich das tue. Deswegen schauen wir mal, wie das Jahr 2026 wird. Hoffentlich voller Freude, gerade im beruflichen, sportlichen Sinne.
Jetzt hast du den Ball mir einmal ganz gut zugespielt. Den muss ich dir jetzt einmal annehmen. Und zwar bist du ja jemand, der sein Privatleben eigentlich außen vor hält. Ziemlich so. Jetzt hast du aber Ende 2025 einen ziemlich emotionalen Post auf Instagram abgegeben. So, das war nicht mein Jahr. Irgendwie, jetzt gucke ich mal nach vorne. Warum hast du das in dem Moment, also für mich, der dich verfolgt, mich hat das so ein bisschen gewundert, dass du plötzlich die Leute da draußen so nah an dich ranlässt. Warum hast du das getan?
Weil ich mich in dem Moment so gefühlt habe und ich damit ein kleines Ventil auch gesucht und gefunden habe, mal so meinen Gefühlen ein bisschen freien Lauf zu lassen, mal einfach was aufzuschreiben. Und zwar nicht nur für mich, weil mich hat es ja beschäftigt. Also warum soll ich mir das nur selbst persönlich durchlesen, sondern ich wollte es irgendwie loswerden. Das ist sicherlich ein Grund gewesen. Und weil das Jahr 2025 aus meiner Sicht dann eben sehr schwierig war und man wieder vor Augen geführt bekommen hat, was man dann doch für ein großes Geschenk bekommen hat, sowohl natürlich auch beruflich, dass es selbst einem gut geht. Aber es war beruflich nicht so easy tatsächlich. Das hing auch mit Personalentscheidungen zusammen bei RTL. Nach so langer Zeit auch die Nationalmannschaft dann abgeben zu müssen, in der Europa League etwas kürzer treten zu müssen. Das muss man auch erstmal so ein bisschen verknusen. Nochmal, da geht's ja, klar ging es in dem Moment um mich. Aber das war nicht so easy. Und privat, ich hab einen Todesfall in der Familie gehabt und das hat mich sehr kurzfristig sehr und auch wahrscheinlich auch noch weiterhin langfristig aus der Bahn ein bisschen geworfen. Und deswegen war das Jahr 2025 für mich eines der mit Sicherheit schwierigsten im mentalen Bereich, ich keine Ahnung, seit sicherlich dem Tod meines Vaters 1996. Und ich brauchte irgendwann dieses Ventil, dass ich dann so einen kleinen, ja, du hast recht, ich halte das echt sehr weit weg, dieses Privatleben aus der Öffentlichkeit. Aber es war zu dem Zeitpunkt ein kleines Ventil, um einen kleinen Einblick zuzulassen.
Und sag mal, das Feedback, was darauf kam, jetzt spreche ich dich auch darauf an, war das so, wie du dir ein bisschen erhofft hast? War das gut oder hast du die Kommentarspalten überhaupt zugelassen? Wie war das so?
Ich habe ja nichts erhofft.
Nee, genau, also, weil in dem Moment, wo ich es gesagt habe, war das auch Quatsch, nehme ich auch zurück. Sondern war das Feedback quasi, also tat das irgendwie gut? Haben die Leute zugesprochen? Weil ich finde immer, Instagram ist ja bei sowas auch gnadenlos riskant. Nee,
gar nicht. War alles top. War alles top. Und ich habe ja auch persönliche Nachrichten dann bekommen, weil ich gerade das Familiäre ja sehr raushalte. Wussten natürlich ein paar Kollegen, weil ich sie informieren musste darüber, weil es hätte sein können, dass ich natürlich auch vielleicht ein paar Dinge nicht machen könnte, habe ich trotzdem dann gemacht, aber ich musste sie erstmal ein bisschen informieren. Und ich bin auch so ein Typ, wenn mich Kollegen ansprechen, wie es mir geht, ich bin dann sehr offen. Also ich sag dann schon, Herr Wolt, geht's mir nicht so gut. Und ich bin einfach ein ehrlicher Typ und geradeaus Typ und mag das auch nicht so, dass man immer sagt, ah, mir geht's super. Nein, das kann ja nicht sein. Also immer alles super ist halt auch nicht. Hast du halt schlecht geschlafen oder, keine Ahnung, bist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und das sage ich dann auch den Menschen, die es dann wissen wollen, auch wenn es manchmal eine oberflächliche Frage ist. Das Feedback war toll, war schön. Mhm. Viel Zuspruch natürlich dann bekommen, ohne dass es ganz klar kommuniziert wurde, was denn vorgefallen ist. Deswegen haben wir durch einige so ein bisschen im Nebel dann gestochert und haben das im Allgemeinen dann sehr gut gefeedbackt. Das war schön, aber wieder nochmal, ich habe mir ja nichts erhofft dadurch oder habe ja nicht gesagt, oh, hoffentlich kommen jetzt alle und klopfen dir auf die Schulter und alles wird wieder gut, sondern es war für mich einfach ein Ventil, um mal kurz ein gewisses Gefühl aufzuschreiben und dann von mir selbst loszulassen.
Danke für deine Offenheit.
Gerne.
Marco, wir kommen zum Ende. Wir schließen den Podcast immer mit der Frage an unsere Gäste, auf welches erste Mal du dich in Zukunft noch freust. Gibt es ein erstes Mal, dem du entgegenfieberst?
auf was ich entgegenfieber, ein erstes Mal. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist schon. Jetzt muss man immer so ein bisschen unterscheiden, ob man es beruflich nimmt oder privat nimmt. Das weiß man ja nicht, was da so kommt. Beruflich freue ich mich natürlich mit Sicherheit, wenn es ein erstes Mal gibt, dann in einem Stadion, das ich noch gar nicht kenne. Das mich dahin treibt. Das wäre sicherlich ein erstes Mal, auf das ich mich dann in Zukunft beruflich freue. Also Stadion, Halle, egal was, ne? Tennisplatz. So. Darauf freue ich mich. Und freuen ist jetzt falsch, aber ich bin sehr gespannt darauf, welche emotionalen Auswirkungen es haben wird, wenn mein Kollege Jan Platte und ich gegen zwei Kollegen, und ich nenne sie einfach mal, in der breiten Öffentlichkeit, Max Siebald und Nico Sepe, die deutlich jünger sind als Jan und ich. Jan und ich sind ja ein Jahrgang. Wenn sie es tatsächlich das erste Mal schaffen, uns im Paddle zu bezwingen.
Ist noch nicht passiert.
Es ist noch nicht passiert. Es gab diverse Duelle, auch fast zu jeder Uhrzeit. Sie haben schon vieles versucht gegen uns, auch auf verschiedenen Plätzen, in verschiedenen Hallen oder auch Outdoor. Ich bin sehr gespannt, wie es dann wird, wann es sein wird und wie dann die emotionale Reaktion sein wird, sowohl bei den Jungs als auch bei uns, bei Jan und mir.
Sehr schön. Cool. Marco, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Hat Spaß gemacht. Und ich finde, Martin, es ist immer wieder spannend, was diese letzte Frage bei unseren Gästen so auslöst. Ich glaube, 50% der Leute gucken erstmal nach unten. Du jetzt gerade auch. So, es ist wirklich witzig, ne? Weil so, das ist dann schon so dieses, oh Mann, gute Frage, irgendwie gut, ne? So, weil das ist ja auch wirklich, ne? Wir haben sie jetzt schon so oft gestellt, aber eigentlich ist sie auch echt ein bisschen link, so, ne? Weil das, aber eine gute. Martin, hast du dir schön ausgedacht, dieses Format?
Ja, und selbst ich, während ich die Frage stelle, frage ich mich dann selbst immer, was ist es denn jetzt bei mir? Ich hätte ja heute bei Marco gedacht, mit Sicherheit das erste Duell mit mir auf der roten Asche.
Nee. Das will ich gar nicht. Lass uns das nicht tun. Lass uns so treffen gerne, aber nicht Tennis spielen. Weil du bist einfach ein, nee, du würdest mich zu sehr aufregen.
Der macht einen wahnsinnig, ich sag's dir.
Spezialist. Ist das eben. Ja. Und darauf will ich mich gar nicht einlassen.
Der fühlt nur dahin.
Ich schenke dir den Sieg.
No. Ich schenke ihn dir, wirklich. Habe ich mir jetzt meine Vita, erstes Match gegen Hagemann, gewonnen.
Gewonnen.
Ich bin zwar ehrgeizig, aber nein, ich würde mich aufregen, weil ich weiß, du würdest alles zurückbringen auf dem roten Asche, rutschen, weißt du, und in alle Ecken. Nee, echt nicht. Nee, komm, lass uns einen Kakao trinken gehen, lass uns über Tennis unterhalten, aber bitte nicht.
Klassische Tennisgetränk. Kakao. Marco, vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Alles Gute dir.
Danke euch.
Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.